Die Sinnsucher. Ein Psychiater und ein Philosoph im Gespräch. Raphael Bonelli und Markus Fahlefeld sind die Sinnsucher.
Herr Fahlefeld, ich begrüße Sie wie jedes Mal.
Ich grüße zurück, Herr Bonelli.
Ich habe diesmal etwas vorbereitet. Ich will Sie aus der Reserve locken. Mit einem Zitat aus der Theologie. Und zwar, das Zitat ist eigentlich sehr, sehr kurz. Und zwar, vom Teufel redet man immer zu viel oder zu wenig. Das ist so eine alte katholische Tradition, dass man sagt, man findet das Maß nicht, über den Teufel zu reden. Jetzt will ich mit Ihnen als Psychiater natürlich nicht über den Teufel reden. Das ist mir zu theologisch und außerdem zu heiß.
Ja.
Aber über das Böse, über das Negative in dieser Welt. Und ich glaube, da ist dieser Satz, ich denke viel drüber nach, also vom Bösen oder vom Schlechten redet man immer zu viel oder zu wenig. Also das wäre so das Generalthema. Warum kann man zu viel vom Bösen reden oder warum kann man zu wenig vom Bösen reden? Ich erinnere mich da an eine Diskussion zwischen Ihrer klugen Frau und Ihnen, die ja gesagt hat, das ist nicht schön, wie du denkst.
Naja, nicht ganz. Sie fand manchmal mein Denken zu hart und zu manchmal ein bisschen zu bitter und zu aufgebracht.
Aber da war doch dieses Schönheitsthema drinnen.
Genau. Man muss schöner denken.
Du musst schöner denken, also es ist nicht schön, wie du denkst.
Okay, gut, ja.
Und da würde ich gerne mit Ihnen nachdenken, nämlich dieses Böse, das wir ja wahrnehmen, nicht? Also Ich habe jahrelang eigentlich nur vom Guten gesprochen, vom wahren Guten und Schönen. Das war so meine Mission. Meine Patienten haben mich verstanden, mein Auditorium hat mich verstanden, aber irgendwann einmal kam einfach das Böse, die Lüge, würde ich mal sagen, sehr intensiv in unsere Welt. Also ich würde das auch ein bisschen mit Corona zeitlich festmachen. Und dann war das fast ein Gebot der Stunde, das auch richtig zu deuten. Seither hadere ich ein bisschen damit. Ich kriege ja auch von meiner Frau manchmal das Feedback, dass man eben nicht zu bitter werden darf. Andererseits muss man, glaube ich, die Dinge auch beim Namen nennen. Also ich verstehe dieses Dilemma zwischen zu viel und zu wenig ist fast kein Spalt. Also da ist fast kein Platz. Also entweder man negiert's und wird ein bisschen naiv oder man redet den ganzen Tag davon. Da gibt's ja viele Autoren, die den ganzen Tag drüber reden, dass morgen das Abendland tot ist. Aber auch zu sagen, das wird schon alles wieder werden oder wir schaffen das, ist auch ein Zitat, das irgendwie unbefriedigend ist. Also wie sehen Sie dieses Zitat, das ich Ihnen da mal so provokant hinwerfe? Vom Teufel redet man immer zu viel oder zu wenig.
Also ich finde das Zitat lustig im Sinne von, weil es so einfach ist. Das ist ja umgangssprachlich. Vom Teufel redet man immer zu viel oder zu wenig. Ich würde es aus zwei verschiedenen Perspektiven betrachten wollen. Also wann redet man zu viel über den Teufel und wann redet man zu wenig über den Teufel? Und ich sage Ihnen erstmal so meine beiden Gedankenkaskaden, die dazu kommen. Und die erste lautet: Es gibt ja niemanden, der ein größeres Interesse daran hat, dass es ihn nicht gäbe, als den Teufel. Das heißt, indem wir Menschen davon überzeugt sind, dass es das Wahre und das Gute und das Böse gar nicht gibt, ist das eigentlich schon, finde ich, der höchste Ausdruck eines teuflischen Interesses. Indem der Teufel den Menschen eingeredet hat, ihn gäbe es gar nicht, kann er seine Wirkmacht am größten entfalten.
Aber bleiben Sie es theologisch oder wie meinen Sie das jetzt?
Lassen Sie uns den Begriff Teufel vielleicht enttheologisieren. Ja. Damit meine ich, das Böse ist vielleicht erstmal das Bessere.
Ja, bin dabei.
Dass der Teufel der Verführer ist, dass er auch das Böse ist, dass es ja auch nicht nur einen Teufel gibt. Wir kennen den Luzifer, es gibt noch andere Teufel, also Teufelswesen, den Drachen oder wie immer man auch die Bilder geschaffen hat. Aber ich meine erstmal das Böse. Ganz, ganz untheologisch. Und das Böse hat das größte Interesse, den Menschen einzureden, es gäbe das Böse gar nicht.
Oder ich bin gar nicht böse, sondern das andere ist das Böse, ne?
Das wäre der zweite Schritt, ja. Aber erstmal die Menschen, und das, glaube ich, haben wir heute in der Moderne oder in der Postmoderne, dieses Phänomen, dass wir sagen, ja, die Wahrheit gibt's ja gar nicht. Ach, das Gute und das Böse, das sind so Kategorien, die sind so alt, die sind eben aus der Theologie, aus der Religion, kirchlich. Das gibt's alles gar nicht. Was kommt immer auf die Perspektive drauf an? Was ist denn das Böse? Nenn mir doch mal ein Beispiel. Und dann kann man zwar Beispiele bringen und die Menschen sind da davon auch moralisch oftmals berührt. Also ich habe erst interessanterweise gestern Abend darüber eine Diskussion gehabt. Ein Kindesvergewaltiger ist ein in dem Moment böse handelnder Mensch. Und das Böse gibt es natürlich. Und manche Kriege werden auch geführt unter sehr bösen Vorzeichen. Also es ist das eine. Der Teufel, das Böse, hat ein großes Interesse, den Menschen weiszumachen, es gäbe ihn gar nicht. Und das ist der Satz oder die Hälfte des Satzes, wo man dann zu wenig über ihn redet.
Das sagt ja C.S. Lewis. Ich weiß nicht, ob Sie den Autor so im Kopf haben, aber das genau sagt ja der C.S. Lewis. Ne? Der Teufel will, dass man glaubt, dass es ihn nicht gibt.
Ah, wo sagt er das?
Ich glaube, Pardon, ich bin Christ oder möglicherweise bei Anleitung für einen Unterteufel. Also in einer seiner Schriften, der hat ja so viel geschrieben und ich habe auch schon zu viel von ihm gelesen, um jetzt noch zu wissen, wo er es sagt.
Ja, also ich würde den Satz unterschreiben. Und das zweite Teil des Satzes, oder man redet eben zu viel vom Teufel, darüber hatten wir schon ansatzweise gesprochen, als es um das Gespräch Ben Ungeskriptet und Björn Höcke ging.
Apropos Teufel, ne?
Ja, wenn man das Böse so anwesend macht und immer übers redet und gleichzeitig versucht zu sagen, man hat damit überhaupt nichts zu tun, man schämt sich dafür und so weiter. Und das hat ja Nietzsche ganz schön formuliert. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. Der Vorsatz lautet ungefähr, wer mit Ungeheuern kämpft, muss aufpassen, dass er dabei nicht selbst zum Ungeheuer wird. Also man kämpft mit Ungeheuern und man muss zusehen, dass man nicht selbst zum Ungeheuer wird. Und wenn du zu lange in den Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. Und schauen wir uns in der christlichen Symbolik Michael, also den Erzengel Michael als Drachentöter an oder als Töter des Bösen. Und das ist immer ganz interessant bei diesen alten Bildern, die jetzt vor der Postmoderne oder Moderne entstanden sind, also als meines Erachtens noch esoterisches Wissen auch vorhanden war. Er schaut den Drachen nie an in diesen alten Bildern. Er schaut immer so halb an ihm vorbei. Das hat mich anfangs so als Student sehr irritiert, weil ich dachte, man muss doch den Drachen in die Mitte seines Fokus nehmen und ihm dann eben das Schwert oder den Spieß ins Maul stoßen. Er schaut an ihm vorbei, weil wenn man den Drachen das Böse zu sehr anschaut, dann schaut es auch in einen selbst hinein und das muss man verhindern. Dahinter ist eine sehr große Weisheit. Und die hat Nietzsche in diesem Satz mit dem Abgrund, sonst blickt der Abgrund auch in dich hinein, formuliert. Und das, glaube ich, ist das Phänomen, wenn man zu viel über den Teufel redet. Und ich würde behaupten, wenn man sich zu sicher wähnt, dass dieser Teufel mit einem selbst nichts zu tun hat, also seine magische Kraft eben nicht in einen eindringen kann, dann neigt man dazu, zu viel über ihn zu reden. Und deswegen finde ich den Satz, man redet entweder zu viel oder zu wenig über ihn, aus den beiden Perspektiven her sehr schön.
Ja, ich finde, das haben Sie sehr schön aufgeschlüsselt. Also das zu wenig auf jeden Fall. Wir kommen ja gerade in der Psychologie aus einer Zeit, wo die Psychologie sagte eigentlich, das sogenannte Böse, das gibt es ja gar nicht, was die Leute böse nennen. Das ist ja nur eine schlimme Kindheit und alle Täter haben eigentlich nur sind falsch sozialisiert worden und können alle nichts dafür. Und es, da gibt es ja noch Restbestände dieses Denkens in der heutigen Zeit, wo die Leute dann sagen, ja, aber da gibt es schon Verbrecher, aber da muss man sich halt die Kindheit anschauen und am Ende ist dann niemand schuld, weil die Eltern ja auch eine Kindheit hatten und so weiter. Und das wird halt dann immer weitergetragen. Und am Ende, dass Adam und Eva auch nicht mehr gibt, ist dann irgendwie, geht das irgendwie ins Nirvana verloren, dann irgendwie die Schuld. Und dann niemand hat Schuld und alles wird irgendwie weitergegeben. Also diese Tendenz hat es in der Psychologie lang gegeben. Und umgekehrt fasziniert mich aber viel mehr dieses zu viel vom Teufel reden, wo sie dann sagen, dem Teufel nicht ins Angesicht schauen, weil man sonst anfängt, mit ihm zu kommunizieren gewissermaßen oder ihm, das ist jetzt schon weiter gesponnen, die Idee, ihm ähnlich wird. Ne? Wir haben ja diese Höcke-Analyse schon gemacht und wir müssen die auch nicht wiederholen, also Höcke bei Ben, aber nachher war ja so eine linke Journalistin bei Ben.
Melanie Amann, ja natürlich.
Genau, die war beim Spiegel und alles Mögliche und die hat sich dann dort auch präsentiert. Und ihre Fixierung auf das angeblich so böse des anderen war dann auch schon irgendwie abstoßend, würde ich mal sagen. Also dieses ständig mit dem Finger eben auf den anderen zeigen, einerseits natürlich auf den Bösewicht schlechthin, aber auch auf den Ben, der ja in ihrem Denken alles falsch gemacht hat, weil er eben den Höcke nicht eingeordnet hat. Also ich habe den Höcke eben nicht gehört, aber ich habe diese Amann gehört, 3,5 Stunden lang, weil mich dieses Denken so fasziniert hat und ich herausfinden wollte, wo ist jetzt genau der Denkfehler, weil das ein Denkfehler vorhanden ist. Das war ja offensichtlich und man sieht das auch in den Kommentaren, weiß nicht, ob sie das genau studiert haben, aber sie wird eigentlich von der großen Mehrheit total abgelehnt, weil sie am Ende genau das sagen, was wir eh schon analysiert haben, das Volk ist zu dumm. Ich muss auswählen, was man von Höcke zu wissen hat und das Volk braucht nicht mehr zu wissen. Natürlich hat sie das sehr geschickt formuliert, aber teilweise hat sie auch dreiste Sachen gesagt, zum Beispiel, die Journalisten haben überhaupt keinen Linkstrahl, sondern sie kennt so unheimlich viele konservative Journalisten und die Journalisten gendern gar nichts beim Spiegel, sondern jeder kann gendern, wie er will und es gendert halt niemand und ja, zufälligerweise gendern am Ende alle, also das war Also sie hat sich auch interessanterweise widersprochen, aber darum ging es mir gar nicht, sondern irgendwie hatte ich so das Bild von einem Ehepaar. Das ist jetzt natürlich sehr provokant, weil ich weiß schon, dass die beiden gar kein Verhältnis miteinander haben, schon gar nicht verheiratet sind. Aber so ein geschiedenes Ehepaar, wo man das jeweils Schlechteste vom anderen annimmt, also das ist so der Klassiker nach einer Scheidung. Aber es gibt auch Scheidungen, wo eine Seite total schimpft über den anderen und der andere eigentlich ganz ruhig ist und sich schon auf anderes konzentriert. Und das ist eine asymmetrische Aggression. Mhm. Sie hochaggressiv auf den Höcke. Der Höcke, gut, der Höcke wurde jetzt auch nicht auf sie befragt, muss man jetzt auch dazu sagen. Aber der macht halt sein Ding. Kann man dafür oder dagegen sein. Aber ihre Beschäftigung mit dem Bösen war halt auch schon böse, langer Rede, kurzer Sinn. Also das war jetzt nicht der Grund für dieses Zitat, weil dieses Zitat, das ich Ihnen da in den Kopf werfen wollte, das habe ich schon viel länger in mir und ich wollte mal mit jemandem Intelligenten darüber philosophieren und da kommen Sie mir gerade recht. Aber sie kam mir jetzt in den letzten Tagen, weil ich mir das eben angeschaut habe und da kommt es halt wieder. Ich glaube, jetzt haben wir mal eine Linke, aber es gibt auch auf der rechten und konservativen Seite genauso viele Menschen, würde ich mal behaupten, die den ganzen Tag nur Böses sehen und vor lauter Bösen auch das Gute nicht mehr. So dass ich vielen Menschen sagen muss in meiner Therapie, ja, aber ihr Mann hat ja auch gute Seiten oder da gibt es ja noch Hoffnung oder ich meine, wir leben ja alle noch immer, nicht? Also diese Fixiertheit auf das Böse macht selber böse. Also das, was Sie da sagen, dass der Michael dem Bösewicht nicht ins Angesicht schaut, das muss ich jetzt einmal, also ist mir noch nie aufgefallen. Ich weiß auch nicht, ob es stimmt, aber es ist ein schönes Bild. Ich werde jetzt einmal darauf achten, ob ich das auch wahrnehme in der Kunst.
Genau, es geht natürlich um die künstlerischen Darstellungen, also die aus dem Mittelalter kommen, wo ich behaupte, da gab es noch ein mystisches, auch spirituelles Wissen, das so in die Bilder einfloss. Ich glaube, moderne Darstellungen von Michael und dem Drachen kenne ich gar nicht, aber ich fand das interessant als Hinweis, dass man eben das Böse gar nicht so anschauen darf. Ich will Ihnen mal was ganz Konkretes, also wirklich auch ganz Alltägliches, weil Sie haben gerade gesagt, Ben und Melanie Amann waren so wie ein Ehepaar. Ich weiß noch genau, das war meine erste Beziehungstherapiesitzung. Und natürlich waren meine damalige Frau und ich extrem aufeinander fixiert und alles, was der andere sagte, wurde dann krumm genommen. Und das sind ja so ganz verbackene Situationen. Und das Erste, was der Therapeut fragte, sowohl meine Frau wie auch mich, aber ich glaube, ich war der Erste, war: Was glauben Sie, stört Ihre Frau an Ihnen am meisten? Was glauben Sie, stört Ihre Frau an Ihnen am meisten? Auf einmal musste ich mich, der ich über meine Frau schimpfen wollte, in die Lage versetzen, auf mich zu gucken und dann zu reflektieren, was meine Frau empfinden könnte. Das war so übernatürlich, mir das vorzustellen, dass ich keine Antwort wusste. Und Sie können sich vorstellen, ich bin intelligent, aber dass mir Antworten dann irgendwie fehlen, das hat mich dann doch nachdenklich gemacht, weil ich in dem Moment seelisch mich nicht in der Lage fühlte, mich in die Situation meiner Frau zu versetzen und auf mich zu gucken. Und das ist wieder so eine Erfahrung für mich gewesen, wo Intelligenz eben manchmal gar nicht weiterhilft. Nämlich ein ganz anderer Punkt ist wichtig. Aber das hat was mit diesem Blick zu tun. Schafft man es, den Blick des anderen einzunehmen und auf sich selbst zu gucken. Und jetzt gucken wir nochmal zurück aufs Böse, weil das ist ja, was ich meine. Das eine ist, zu viel darüber zu reden, dann schaut das Böse in einen hinein. Und ich glaube, dieses zu viel darüber zu reden, und ich finde Melanie Ammann da ein sehr schönes Beispiel, aber das kann man in ganz viele Ebenen tragen. Es ist nur jetzt gerade das aktuelle Beispiel. Sie denkt, sie habe mit dem Aufstieg der AfD, mit Björn Höcke, mit dem Ganzen, mit der Schieflage Deutschlands, die eben, wo ich sage jetzt einfach mal, die Landschaft im Augenblick in Deutschland ist so, dass es eine AfD gibt, was man vielleicht als Schiefheit schon interpretieren kann, egal wie, dass sie damit nichts zu tun hat. Und entscheidend ist, was hat Frau Ammann damit zu tun? Und das ist der einzige Punkt, der mich daran eigentlich interessiert und den ich bei den Linken so ungeheuer vermisse, die Selbstreflexionskraft zu sagen, okay, was ist der Punkt in mir, das alles, wenn nicht notwendig, dann zumindest möglich macht? Und weil sie das so ausblenden und sagen, sie haben damit überhaupt nichts zu tun, weil sie sind doch dagegen. Sie können darüber stundenlang reden, auch wirklich auch hasserfüllt und bitter reden und trotzdem behaupten sie, sie hätten nichts damit zu tun. Das ist irgendwas Dissonantes. Ich würde es fast kognitive Dissonanz an der Stelle nennen, aber so eine negative kognitive Dissonanz.
Eine Blindheit vielleicht, ne?
Ja, in dem Moment, glaube ich, wo man das Gefühl hat, man habe damit nichts zu tun. Es kann einen überhaupt nicht infizieren, dieses, was man als böse deklariert. Hat man, glaube ich, ein Muster übernommen, wo man in die Möglichkeit hineinläuft, selbst böse zu werden. Weil es ist eines der ungeheuren Phänomene, dass die Argumentationsleistung im Augenblick in Deutschland von den Linken so läuft, wir müssen, ich versuche es jetzt mal ganz kurz zu machen, wir müssen die Meinung unterdrücken und die Leute aus jedem Diskurs heraushalten, wir müssen sie verbieten, damit sie, wenn sie an die Macht kommen, nicht uns stilllegen und verbieten können. Das ist die Argumentation, das ist das Grundmuster, dass wir im Recht sind, etwas zu machen, was wir den anderen, wenn sie in der Zukunft an der Macht sind, ja vorwerfen. Und wer diese Dissonanz nicht erlebt, der kriegt auch kein Gefühl dafür, was es heißt, auch im Innern, im eigenen, mit dem Bösen umzugehen, dass man immer Gefahr läuft, wenn man sich zu sicher ist, zu fallen.
Ich würde sehr gern etwas sagen zu dieser Technik. Was stört Ihre Frau meist an Ihnen? Weil da muss ich fast was sagen als Psychiater. Aber vorher noch kurz zu dieser Frau Ammann. Also das, was durchgeschwungen ist, von dieser Frau nach 3,5 Stunden zuhören, und zwar eigentlich in jeder Minute für mich, war, ich habe Recht. Die Möglichkeit, dass ich mich auch irren könnte, ist nicht gegeben. Das war so ihre Haltung, ne? Und wenn einem ein Universitätsprofessor bei Corona Sachen sagt, die ihr nicht gefallen, dann ist der natürlich ein Schwurbler, weil sie weiß das ja. Also das hat bei mir eigentlich immer mitgeschwungen. Das war auch die Quintessenz. Also sie hat auch recht, wenn sie sagt, eigentlich gibt's fast keine linken Journalisten, die auch Aktivisten sind. Den einzigen Journalisten, der Aktivist ist, den sie kennt, das ist der Reichel. Das ist ein Aktivist, aber sonst gibt's bei uns. Also interessant. Egal, aber zurück zu diesem, was würde Ihre Frau sagen, was ihr größtes Problem ist? Das ist natürlich eine super Frage, die wir Psychiater, Psychotherapeuten sehr häufig einsetzen, weil wir eben dieses Denkmuster aufbrechen müssen, nicht? Jeder kommt ja als Opfer in die Paartherapie. Jeder ist das Opfer des jeweils anderen. Und jetzt kann man sich natürlich stundenlang anhören, was der eine und was der andere zu sagen hat. Und das bricht natürlich dieses System, in dem man eben versucht, oder was würde Ihre Frau sagen, das ist halt schon, oder was hat Ihre Frau für positive Seiten? Wenn die nicht da ist, dann kann man das auch nicht. Also wenn die stundenlang labern über eben die negativen Seiten ihrer Frau oder ihres Mannes, dann kann man sagen, okay, und jetzt zählen Sie mir mal auf, was hat er für positive Eigenschaften? Also das ist dieses Aufbrechen des engen Denkens. Und woran ich mich erinnern kann, dass ein Mann sagt, bist du narrisch, heute wieder, stellen Sie sich vor, ich stehe auf und sie fängt schon an, mich zu kritisieren und vorne und hinten. Und dann habe ich nur gefragt, ja, und was war ihr Anliegen? Was hat sie eigentlich kritisiert? Und dann hat er mich mit großen Augen und offenem Mund angeschaut und gesagt, oh, das weiß ich jetzt nicht. Ja. Also das war schon sehr originell, nicht? Also nämlich heute früh war das eben. Also heute früh hat sie mich kritisiert und der Psychiater fragt, und was hat sie kritisiert? Und er sagt, er weiß es nicht. Und das sagt ja schon sehr viel über die Streits zwischen Mann und Frau.
Mhm.
Und das nennen wir zirkuläre Frage oder eben, wie Sie eh schon sagten, diesen Perspektivenwechsel. Das ist extrem hilfreich, mal zu erzählen, wie war denn die ganze Situation aus der Sicht des Kindes, aus der Sicht der Großmutter, aus der Sicht, was auch immer, des Seelsorgers oder wer auch immer da dabei war. Das hilft den Menschen. Das hilft auch übrigens, das ist nämlich das ist Teil der Weisheitstherapie, das hilft gegen die Verbitterung. Da sind wir wieder bei der Bitterkeit. Das hilft bei der Verbitterung. Wenn wir heute die Patientin Amann auf der Couch liegen, dann würde ich sagen, erzähl einmal die Geschichte aus der Sicht von Ben, aus der Sicht von, kannst du das, oder aus der Sicht eben von Höcke oder aus der Sicht von was auch immer, wem auch immer, nicht? Also, und die Patienten, die das nicht können, die sagen dann, er würde wahrscheinlich sagen, ich bin eine Querulantin, aber das stimmt gar nicht, weil, die kommen dann spätestens im zweiten Satz in die Selbstrechtfertigung, weil sie natürlich die Wahrheit, die sie besitzen, auch sofort mitteilen müssen, weil sie ertragen es nicht, dass die Position des anderen einfach im Raum steht. Da bin ich jetzt wieder bei der Armen. Das ist interessant. Diesen Vergleich habe ich noch gar nicht gezogen. Es gibt Paare, wo einer von beiden den anderen nicht ausreden lassen möchte, weil er nicht erträgt, was der zu sagen hat. Und das Unerträgliche ist meistens schmerzhaft wahr. Jetzt in der Paartherapie, ich rede jetzt nicht von Höcke, aber in der Paartherapie ist das oft so. Also wenn was weiß ich, nehmen wir mal, der Mann nicht erlaubt, dass die Frau irgendwas sagt, dann ist da meistens was sehr, sehr Wahres drinnen und etwas, was der halt verdrängt, weil die Verdrängung ist natürlich die stärkste Form von Realitätsverleugnung, die auch die stärkste Form von Aggression zur Folge hat. Interessant. Wenn wir das jetzt anwenden auf die Politik, sehr interessant.
Ich finde den Blick schön. Ich finde das so als Paarproblem einen lustigen Blick, weil er hat ja was Humorvolles auch drin und was gleichzeitig sehr menschlich ist. Also ich würde schon gerne rauskommen. Übrigens auch für mich selbst, ab und an falle ich auch in das Muster hinein, dass ich dem anderen, dem Andersmeinenden, das Übelste unterstelle, was ich für möglich halte. Das ist in Deutschland ein Phänomen, wenn es um den Konflikt Israel und den Palästinensern zum Beispiel geht. Man ist, wenn man auf der Seite Israel steht, sehr schnell versucht, sofort Antisemitismus zu unterstellen. Ich meine jetzt gar nicht den Palästinensern, sondern denen, die versuchen, irgendwie noch einen empathischen Blick auf die Palästinenser zu haben. Und da spüre ich selbst oft, dass ich dieser Versuchung dann nachgebe und einfach so, um die Diskussion dann auf so ein Niveau zu bringen, wo der andere, ja, ich will gar nicht sagen entmündigt, sondern fast entmenschlicht ist, weil ein Antisemit ist in Deutschland halt die schrecklichste Beleidigung, die man sich vorstellen kann. Ich glaube, ich habe noch nie jemandem gesagt, du bist Antisemit, aber wenn ich so antisemitische Muster aufdecke, ich habe inzwischen, ich will nicht sagen gelernt, das wäre zu schön, ich will mich auch nicht besser machen, als ich bin, aber dieser Antisemitismusvorwurf, den möchte ich nicht mehr bringen. Ich möchte überhaupt all das, was zwischen 1933 und 1945 in Deutschland so grassierte, nicht als Argument ins Feld führen in heutigen politischen Diskussionen. Deswegen bin ich auch sehr befremdet von einigen, ich sage jetzt mal aus meiner Blase, die dann irgendwie der jetzigen Politik Nazi-Methoden vorwerfen. Das ist sogar in vielen Punkten in meinen Augen richtig. Ich würde versuchen, die Worte so zu wählen, dass man eben nicht gleich in diesem 33 bis 45 Strudel feststeckt. Und gleichzeitig der Gegenseite würde ich zumindest versuchen zu unterstellen, nicht, dass sie zum Beispiel gleich antisemitische Grundmuster bedient und eigentlich am liebsten die Juden alle vergasen würde, sage ich jetzt mal. Weil dann ist man auf einer Ebene, wo eine Diskussion und wo das Empathische zwischen Mensch und Mensch, also was man so in der Paartherapie, wie Sie es gerade geschildert haben, ja erstmal so als Ziel hat, als ersten Schritt, damit überhaupt Gespräch wieder möglich ist, man hat es eigentlich sofort kaputt gemacht. Und es gibt, glaube ich, einen Engländer, der das so im Humor gesagt hat, der sagte, je hitziger eine politische Diskussion wird, desto wahrscheinlicher wird, dass irgendjemand den Hitler-Vergleich wählt. Und das ist auch wirklich so. Das war ein Engländer, aber das scheint in England ähnlich zu sein. In dem Moment, wo die Diskussion, dann wo man sich wirklich merkt, man hat sich ein bisschen verhakt in einer politischen Diskussion, kommt dann von irgendeiner Seite, und es ist egal, ob von rechts oder von links, ja, das ist ja wie Nazi, das ist ja wie Hitler, das ist ja wie Antisemitismus, das ist ja wie so. Und dann ist eigentlich das Ende der Diskussion eingeleitet.
Das ist wahr, ja, ja. Also jetzt haben wir ja eigentlich schon die zwei, dieses Paar auf die Couch gesetzt. Und wenn wir das jetzt durchdeklinieren, man kann nur zu viel vom Bösen reden oder zu wenig, dann ist das, zu viel vom Bösen reden ist klar. Wenn jetzt ein verheiratetes Paar auf der Couch sitzt, wenn man nur davon redet, was der andere den ganzen Tag falsch macht, dann kann das nicht funktionieren. Aber ich überlege jetzt, kann man zu wenig vom Teufel, also vom Bösen reden? Und wahrscheinlich ja, weil man dann die Dinge nicht anspricht, weil sie ja doch da sind. Also sagen wir mal, wenn er ihr keinen Respekt zollt und eigentlich, was weiß ich, überhaupt nicht hilft oder sein ganzes Geld versauft oder sie vielleicht schlägt oder was auch immer. Und sie sagt, ich kann eigentlich nur das Beste von meinem Mann sagen. Dann kann sich auch nichts bessern. Also vielleicht ist zu wenig vom Bösen gesprochen oder vom Teufel gesprochen. Wäre dann, dass man die Probleme unter den Teppich kehrt oder einfach dort gar nicht hinschaut, nicht? Das wäre dann, wenn wir das auf die Politik übertragen, wäre das natürlich dann auch ein klares Bild, nicht? Wenn man dann sagt, zum Beispiel die Regierung, die macht alles richtig oder meine Partei, die hat überhaupt keine Probleme, sowas, sondern dass man dann zu wenig vom Teufel spricht, nicht?
Ja, also, ich habe gerade einen Erkenntnisgewinn, Herr Bonelli, weil ich alle Beispiele, die ich gerade genannt hatte, mit Antisemitismus unterstellen oder eben Nazitum unterstellen oder Faschismus unterstellen oder dieses ganze zwischen 33 und 45 mal so als Blaupause für jede politische Argumentation nutzen, ist ja nichts anderes, als vor dem Hintergrund des Bösen den anderen zu einem Bösen zu machen. Und das ist, glaube ich, die Diskurswaffe, die in Deutschland sehr gerne und sehr oft eingesetzt wird. Das finde ich schön, weil jetzt verstehe ich, dass dem anderen das Böse zu unterstellen genau das ist. Man redet zu viel vom Teufel und kommt selbst in so eine Art Besessenheit hinein. Das meine ich jetzt gar nicht so klinisch Besessenheit, sondern einfach in so ein Furor, in so eine Bitternis rein. Jetzt kommen wir zu dem Schritt zu wenig. Kann man zu wenig vom Teufel reden? Ich glaube, das Beispiel, was Sie gerade gebracht haben, dass dort eine, in dem Falle war es eine Frau, zumindest war das das Bild, was mir hochkam, und die wird von ihrem Mann geschlagen, schlecht behandelt. Und trotzdem will sie ihn nicht kritisieren dafür, weil sie ihn entweder liebt oder abhängig ist oder nie gelernt hat, sich zu artikulieren oder kein Selbstwertgefühl hat für sich selbst und ist nicht bereit, das dann eben, was er mit ihr macht, auch in eine richtige Wertung zu bringen, nämlich dass das nicht geht, dass das böse ist. Und ich hatte Ihnen gerade schon gesagt, dass ich gerade gestern eine Diskussion hatte und wir haben dann am Ende auch darüber gesprochen, gibt es das Böse, gibt es das Gute und so weiter. Und Genau. Dann hat sie, diese Dame, das war, wir waren so mit Freunden zusammen, dann fragt sie mich, was ist denn für dich das Böse? Das ist eine ganz schwierige Frage, auf die ich natürlich auch erstmal keine Antwort habe, die man so kategorisch jetzt immer gültig. Aber ich habe gesagt, für mich ist das Böse, und Sie wissen, ich bin bildhafter Denker und ich benutze da das Christentum, und zwar nicht als Nutznießer, sondern weil ich das Christentum da und das Neue Testament und die Geschichte um Jesus Christus für eine ungeheure Weisheit, für ein spirituelles Bild halte, das eben auf so vielen Ebenen gültig ist. Und ich habe ihr gesagt, der Mensch hat ein Ich. Wenn man in dieses Ich versucht einzugreifen, indem man ihn manipuliert, indem man versucht irgendwie ihn anzulügen, damit er dies und jenes macht, in dem Moment, wo man in dieses Ich, und das ist einfach ein heiliger Bezirk des Menschen, des einzelnen Menschen, ist dieses Ich das, wo er ist, wo er auch zu sein hat. Wenn man da eingreift, dann kreuzigt man ihn, dann schlägt man ihn ans Kreuz, und das ist das Böse. In dem Moment, wo man in dieses heilige Ich, in diesen heiligen Bezirk jedes Einzelnen eindringt, um sich einen Vorteil, um irgendeine Veränderung, um irgendwas von mir aus auch Gutes zu bewerkstelligen, in dem Moment verfällt man dem Bösen. Das Böse beginnt viel früher, als wir denken. Man muss keinen Menschen umbringen. Aber wenn man meint, der Mensch sei dumm, und man muss ihn jetzt manipulieren, damit er das Richtige macht, hat man meines Erachtens schon eine Grenze überschritten, die in das Böse hineinragt. Das ist übrigens in Beziehungen, und das ist das Faszinierende an Beziehungen. Also es geht ja gar nicht anders. Ich glaube, Beziehungen sind ganz oft, nicht immer und auch nicht auf ewig, aber teilweise zu Beginn, vielleicht erst in der Mitte geprägt, sodass man eben in diesen heiligen Bezirk des anderen hineingeht, um sich irgendwas zu ermöglichen, was man benötigt an Sicherheit, an Geborgenheit, irgendwas, vielleicht auch an Sexualität. Und das ist das, was die Versuchung ist und das Böse. Und eine gesunde Beziehung schafft es dann, wenn das einmal passiert ist, und ich glaube sogar, dass das unweigerlich passiert, eine gesunde Beziehung schafft dann auch wieder diesen heiligen Bezirk zu einem Heiligtum zu erklären und den anderen als anders und als eben nicht man selbst, man ist so wie er, nein, ist man nicht, sondern der andere ist anders und der andere ist der andere und man selbst ist selbst, und es ist ein ungeheuer Zufall und es ist eine Gnade, dass man zusammengekommen ist und miteinander eine Wegstrecke geht oder von mir aus auch bis ans Ende des Lebens, aber dass es eben nicht darum geht, dass diese beiden Iche sozusagen eins werden oder verbacken werden oder irgendwas, sondern dass sie getrennt bleiben. Ich halte das in einer Beziehung, wir sind jetzt fast schon bei einer Paartherapie, für die schönste Stelle eigentlich oder das Schönste, was es in einer Beziehung gibt.
Ja, jetzt machen wir die Kurve zu etwas wirklich Schönen. Ja. Wissen Sie, was mich sehr freut, dass Sie sagen, im Ich ist ein heiliger Bezirk, weil das entspricht meinen Thesen, dass im Herzen das innere Heiligtum ist. Also davon spreche ich eigentlich. Das ist das, was dem Menschen wirklich heilig ist. Und Sie sagen, Ein Eingriff in diesen heiligen Bezirk, das ist die Kreuzigung. Also das ist natürlich jetzt sehr christlich gezeichnet, dieses Bild.
Genau.
Aber ich kann übrigens mit Bildern viel mehr anfangen, als Sie meinen, weil mein Lieblingsphilosoph ist zwar nicht Platon, aber Augustinus. Und der ist ja ein Platoniker und der malt ja auch Bilder. Also ich zitiere sehr gerne Thomas von Aquin, weil er sehr exakt ist, aber das Exakte hat ja manchmal die Gefahr, dass es dann pseudo-exakt ist und dass es die Wirklichkeit nicht einfängt, während ein gutes Bild fängt die Wirklichkeit manchmal viel besser ein. Aber jetzt zurück zu dieser Kreuzigung, weil der Gedanke, der mir jetzt hochgekommen ist, ist natürlich, also man muss ja sagen, das ist jetzt mein heiliger Bezirk, nicht? Deswegen stimmt das zu sagen, man kann manchmal zu wenig vom Bösen reden. Also wenn man das einfach duldet, ja, wenn man, wenn es etwas Heiliges in mir gibt und andere lachen drüber und man lacht vielleicht aus Verlegenheit mit oder kann sich nicht wehren. Ja, also ganz besonders, wenn man ein religiöser Mensch ist, dann kennt man das, glaube ich, dass dann sich irgendwelche Leute über Religion lustig machen und man irgendwie wehrlos ist und nicht traut, dann zu sagen, Moment, das ist mir heilig. Dann kennt man dieses Gefühl, die Beschmutzung des Heiligen durch irgendwelche blöden Bilder oder durch was auch immer, nicht? Also dieses Nahetreten. Also, oh ja, wir kommen der Sache näher. Das heißt, es braucht in einer gelungenen Beziehung, jetzt einerseits zwischen Mann und Frau, aber andererseits vielleicht auch gesellschaftlich, braucht schon die Zurechtweisung oder dieses Mitteilen, da ist meine Grenze. Aber, jetzt komme ich wieder zum politischen Punkt, die Zurechtweisung muss immer in Demut geschehen. Und zwar so, dass man sagt, hätte mir auch passieren können. Das ist das, was manche meiner Patienten aufstößt, besonders den Perfektionisten, weil die sagen, ja, wie kann der das nur machen? Ich hätte das nie gemacht.
Ich kenne den Satz von mir, das hätte ich nie gemacht.
Niemals. Und solange man denkt, das hätte ich nie gemacht, glaube ich, sollte man nicht zurechtweisen. Und dieses ganze Interview, dieses 3,5 Stunden Amann, trieft von diesem Satz, das hätte mir nie passieren können. Also ich empöre mich über Bösewichte, in die ich mich gar nicht einfühlen möchte oder brauche ich nicht, weil ich eben moralisch erhaben bin, nicht? Und das ist eben keine Haltung, wo man zurechtweist. Ich erzähle jetzt noch eine andere Erkenntnis, die ich habe aus der Therapie, dass ich meinen Patienten alles sagen kann, wenn ich sie wirklich gern habe und wenn sie spüren, dass ich sie wirklich achte und dass ich von unten nach oben zurechtweise. Also wenn ich sage, schauen Sie mal, Frau sowieso oder Herr sowieso, das und das, das ist doch verständlich, dass das Ihr Mann wehtut, wenn man sowas gesagt bekommt. Aber ich glaube, ich schaffe es im Laufe der Jahrzehnte Übung, es so zu sagen, dass es eben nicht von oben herab kommt, sondern von unten herauf sozusagen. Und ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, dass man dann einen Menschen nicht erreichen kann, wenn man so mit jemandem spricht. Und ich glaube, vielleicht fehlt genau das im politischen Diskurs, dieser Respekt vor dem anderen, dass man sagt, ich sage dir jetzt, was falsch läuft, aber es hätte mir auch passieren können. Das glaube ich, das fehlt völlig. Ich habe das ja schon diagnostiziert, einen moralischen Narzissmus, also dass man sich einfach als was Besseres, moralisch Besseres wähnt, also einen moralischen Herrenmenschen, der sich alles erlauben kann, weil er ohnehin über dem anderen steht und prinzipiell überlegen ist, schon per Definition, schon wenn er den Mund aufmacht oder allein aufgrund seiner Existenz ist der dem anderen überlegen und deswegen braucht er sich auch gar nicht zu beschäftigen, sozusagen mit den Details der Positionen des anderen. Ja. Das ist moralischer Narzissmus.
Ja. Es gibt so einen Grundsatz, den habe ich jetzt nicht in der Paartherapie gelernt, aber immer wenn ich mich mit meiner Frau streite, dann lachen wir herzlich darüber.
Genau.
Das ist dieses nie und immer. Das sind zwei Worte, die verboten sind.
Genau.
Nie machst du, was ich will, immer bist du so und so. Und das ist da, wo alles in etwas hineindiffundiert, was man eben ablehnt. Und dieses, ich würde niemals so etwas machen. Allein dieser Satz ist schon sozusagen verboten, weil man natürlich das, was der andere macht, sonst hätte man sich ihn ja auch nicht ausgewählt. Das ist meine Überzeugung. Er zeigt einem ja alles, was man selbst sozusagen zu lernen hat. Und indem man es selbst lernt, schafft man es vielleicht auch den anderen zu verbessern, aber nicht indem man dem sagt, wie er zu sein hat. Verstehen Sie, das sind eine ganz lustige Spiegelungen, die da. Aber dieses nie und immer, das sind zwei Worte, die in Auseinandersetzung mit einer Frau verboten sind. Nie und immer gibt's nicht mehr. Und wenn wir sie verwenden, weil wir es natürlich ab und an machen, wir fallen ja auch ein Muster zurück, dann können wir herzlich darüber lachen, weil dann haben wir uns selbst ertappt.
Aber nicht gleich, oder? Sondern erst nach einiger Zeit oder gleich.
Ach, also wenn dieses Nie und Immer so das zum zweiten oder dritten Mal auftaucht, dann können wir sofort lachen, ja. Weil der andere guckt einen dann, also meine Frau guckt mich dann so ein bisschen mit so einem schiefgelegten Kopf an und lächelt hintergründig und ich weiß, heilige Mutter Gottes, ich hab's wirklich jetzt richtig.
Oh, jetzt ist mir wieder was entfleucht.
Genau. Und dann muss ich selbst natürlich auch lachen und dann hat sich meistens der ganze Konflikt dadurch auch schon aufgelöst. Aber es ist ein Verbot.
Eben, weil dann ist ja die negative Kraft weg, nicht? Also.
Genau. Genau, überhaupt ist der Humor, das ist ja auch etwas ganz Faszinierendes. Der Humor ist das, was, wenn man sich gestritten hat und der andere zum Beispiel kommt und entschuldigt sich und man selbst freut sich, aber will und könnte eigentlich lachen und auf den anderen zugehen und sagen Dankeschön, aber dann gibt es wie eine Kraft in einem, die sagt, nein, du musst nachtragend sein. Und dann will man auch partout nicht lachen. Ich muss dann manchmal so richtig ein Lachen unterdrücken und dann geht der Konflikt weiter, statt dann herzlich zu lachen. Und im Lachen ist der Konflikt weg. Das ist ja auch so ein schönes Phänomen. Ich glaube, das Lachen ist wirklich göttlich
Und
eben nicht teuflisch, weil der Teufel hat zwar auch ein Lachen, aber das ist ja dieses hämische, sarkastische Lachen.
Sie sagen da was sehr Schönes, dass der Humor dem Teufel einfach nicht liegt. Nicht? Also der Teufel ist im Grunde nicht lustig, er ist nur spöttisch. Nicht? Also er kann spotten, aber er kann nicht lachen, er kann vor allem nicht über sich selber lachen. Also wenn wir jetzt wieder bei diesem Bild bleiben, nicht? Also wir sind ja keine Theologen und ich will jetzt auch keine theologische Stunde da mit Ihnen machen, aber das Böse ist halt immer sehr, sehr grimmig und narzisstisch, das ist ja auch was sehr Humorloses, aber es kann nicht über sich selber lachen eben, weil es sich selber auch sehr, sehr ernst nimmt. Das hat das Böse mit dem Perfektionisten gemeinsam, nicht? Aber das, was Sie erzählen, Sie sagen dreimal immer und Ihre Frau lächelt dann schon schelmisch. Dieses weibliche, schelmische Lächeln, das kenne ich sehr gut. Das ist was sehr, sehr Schönes und auch Entwaffnendes, ne? Weil dann kann man auch vom hohen Ross viel leichter steigen, wenn schon gelächelt wird, weil dann hat man schon das Gefühl, also wenn es jetzt nicht spöttisch ist, und das ist es offensichtlich nicht, sondern eben freundlich, schelmisch.
Ja, fast so ein bisschen mitleidig.
Aber also, dann ist der Humor schon da, eben aber dieser freundliche Humor,
genau.
Nicht der Humor, der den anderen mag.
Ja.
Und das ist der große Schlüssel und das kriegt eben das Böse nicht zustande. Weil der Humor aus psychologischer Sicht ist ja eine Selbstdistanzierung. Ich versuche gerade bei Angstpatienten Humor hineinzubringen und wenn mir das gelingt und wenn die Leute über ihre Ängste lachen können, ist eigentlich der Krieg gegen die Angst schon gewonnen. Die Angst wird kleiner, die Angst möchte ja unbedingt ernst genommen werden, ganz, ganz ernst genommen werden. Mhm. Nicht? Und wenn man dann ein Lachen schafft über die eigene Angst, dann schmilzt sie dahin wie Schnee in der Sonne. Insofern haben Sie ganz recht, also wenn man lachen kann mitten im Streiten, dann ist der Streit schon zu Ende. Ja,
ja, das ist ein schöner Moment. Ich sage auch nicht immer, dass es gelingt. Also nicht, dass so ein Bild entsteht, ich würde jeden Streit mit einem herzhaften Lachen beenden können oder so. Manchmal gehen die Streits auch länger. Aber ja, das ist was ungeheuer Erleichterndes, finde ich, das Lachen.
Aber ich will jetzt auf alle Fälle, also wir müssen aufpassen, dass ich jetzt nicht zum Therapeuten werde von Ihnen.
Bitte schön, nämlich. Ja, nein, also darum bitte ich auch, dass Sie es nicht werden.
Nein, das werde ich nicht, aber ich will schon auch noch meine Erfahrung als Therapeut, als Paartherapeut einbringen. Man muss nicht streiten. Also man kann streiten, aber Streit ist negativ und man muss nicht streiten. Man kann auch nicht streiten. Das geht aber nur dann, wenn man das Böse anspricht. Also wenn wir genau eben nicht zu wenig vom Teufel reden, sondern wenn man die Balance haltet. Also wenn man eben rechtzeitig redet, bevor man explodiert, weil Streit ist ja immer eine emotionale Explosion, wo man dann eigentlich sich selbst nicht unter Kontrolle hat und Dinge sagt, die einem nachher leid tun und die verletzend sind. Das ist eigentlich Streit. Und allein dieses immer und alles, diese Beschuldigung des anderen, dass es immer so macht und oder nie so macht und man selber immer alles richtig macht und so weiter, das ist ja reine denkferne Emotion. Ne?
Mhm.
Beim Streiten schaltet sich ja normalerweise die Emotion ganz stark ein und das Denken aus. Also Streiten ist ja fast wie Sex, muss man sagen.
Ja, ist halt auf jeden Fall, ist es auf der Negativseite sozusagen. Da, natürlich.
Ja, es ist negativer Sex sozusagen, genau. Nicht? Also es ist sehr vernunftfern. Und wenn man prophylaktisch die Dinge ausspricht, und da gibt es eben die schöne Tradition in der Psychotherapie, einmal in der Woche Eheabend, wo man kritische Themen anspricht, dann gibt es wenig brennbare Substanz, die dann, wenn ein Zündholz sich entzündet, brennen kann, weil das immer wieder abgearbeitet wird. Also das ist machbar und das ist so beglückend und schön, dass ich das eigentlich ein Leben lang erzählen möchte. Und weil Sie jetzt das immer wieder erzählt haben in unserer Sendung, will ich das schon einmal gesagt haben. Ehe geht auch ohne Streit. Das ist mein Plädoyer und ich habe das auch schon vielen Paaren beigebracht, wie man nicht streitet. Mhm. Also manchmal werde ich ja eingeladen, einen Vortrag zu halten über, wie man richtig streitet, und da sage ich, ja, das ist der kürzeste Vortrag, den ich halten kann. Richtig streiten ist nicht streiten, ne? Aber natürlich muss man dann viel über die Prophylaxe reden, weil, um bei unserem Thema zu bleiben, man darf nicht zu wenig vom Bösen reden, weil das Prinzip ist schon, sowohl der Mann als auch der Frau haben ihre innere Bosheit oder machen auch Sachen, verletzende Sachen falsch. Und wenn die angesprochen werden, dann kann das auch heilen. Also wenn meine Frau mir wieder mal was Kritisches sagt, das kommt ja immer wieder vor, leider, dann ist meine Aufgabe mal, das zu schlucken und nichts zu sagen und nicht sofort in einen Gegenangriff oder was zu gehen. Also meine Frau fragt immer, darf ich dir was Kritisches sagen? Und dann sage ich ja, also meistens also mit verbissenen Zähnen, ja. Und dann weiß sie, das darf auch nicht zu lange sein, weil das halte ich dann auch nicht aus. Eine halbe Stunde Vortrag, was ich falsch mache, geht nicht. Und manchmal sage ich auch bitte kürzer, ja, wenn es sich schon zum dritten Mal wiederholt. Aber dann schlucke ich das und dann denke ich drüber nach. Und meistens schon nach 2 Stunden, aber manchmal nach 2 Tagen sage ich, verdammt, sie hat wieder mal recht. Mhm. Es ist sehr ärgerlich, aber sie hat recht. Und wenn ich dann genug Größe besitze, dann gehe ich hin und sage, danke, du hast recht. Und wenn ich weniger Größe habe, dann sage ich das nicht. Aber da, ich versuche es dann zu ändern. Und sie merkt das ja dann indirekt, ja, wenn ich mich, und dann sagt sie nach ein paar Wochen, ich sehe, dass du dich bemühst, und das freut mich total. Und das ist dann auch irgendwie ein schöner Erfolg, nicht? Mhm. Aber es kann auch sein, dass ich sage, nee, ich finde, dass du übertreibst oder so. Also, aber dann muss es halt miteinander besprochen werden, nicht? Also es ist noch kein Todesurteil, wenn man von seiner Frau zurechtgewiesen wird. Und man darf auch sagen, nee, sehe ich anders, aber man soll es nicht gleich sagen, sondern müssen ein paar Tage vergehen. Aber meistens komme ich nicht zu diesem Satz, sehe ich ganz anders. Nach 3 Tagen bin ich geläutert.
Ja, ich hatte das erst vor wenigen Tagen. Wir kamen abends nach Hause, es war ein anstrengender Tag, und dann sagte meine Frau, du, ich würde dir gern was sagen. Und ich wusste, jetzt kommt eine Kritik, weil ich irgendwas gemacht hatte an dem Abend mit Freunden und was ihr nicht gefallen hat. Und sagte, darf ich dir das sagen? Und ich sagte, du, im Augenblick, ich bin einfach zu müde. Können wir das morgen machen?
Ja.
Und sagte, ja, okay, machen wir es morgen. Und dann lagen wir am nächsten Tag im Bett und dann bin ich proaktiv auf sie zu und habe gesagt, du wolltest mir gestern noch was sagen, jetzt bin ich bereit dafür. Und dann hat sie mir das gesagt.
Ja, super.
Und das war überhaupt kein Streit. Also wie gesagt, man muss sich nicht streiten, aber sie musste mir halt sagen, was ihr aufgefallen war, weil ich hier einmal oder vielleicht sogar zweimal über den Mund gefahren bin, so hat sie es erlebt.
Ups.
Weil wir eine politische Diskussion hatten, genau. Und ich hatte nur Augen für das Gegenüber und wenn sie sich einschaltete, nahm ich ihre Argumente gar nicht wahr, und das hat sie als kränkend erlebt. Und dann, ich kann mir das vorstellen bei mir, ich kenne das, dass wenn ich in so einer Diskussion bin, dass ich dann sehr fokussiert bin und dann meine Frau, die ich ja kenne, mit der ich ständig Umgang pflege, dann eher nicht wahrnehme. Und dann musste ich mich auch dafür entschuldigen, weil ich erinnere das so wie in so einem Lichtstreif, dass das stimmte, weil ich eben mich da auch selbst kenne. Aber den Moment eben auch, das ist auch immer wichtig, finde ich, zu einem Richtigen zu machen, dass man nicht in dem Moment, wo man müde ist und eigentlich keine Lust mehr hat, nur ins Bett will, dann sagen, ja komm, dann schieß los und dann lass ich es über mich ergehen, sondern dann am nächsten Morgen drauf.
Ja, man darf auch Nein sagen. Also man darf auch sagen später, ja.
Es gibt noch einen schönen Satz, Herr Bonelli, und vielleicht ist es dann auch unser Ende für heute.
Ihr wolltet gerade sagen, das muss ein kurzer
Satz. Das ist ein ganz kurzer Satz. Und auf den bin ich gekommen, als Sie gerade sagten, der beste Streit ist der Nichtstreit. Ich habe einen Satz, der mich begleitet schon lange, und der lautet, die Seele darf nie stürzen wollen und doch aus jedem Sturze Weisheit ziehen.
Okay.
Ja. Ich finde den Satz deswegen schön, weil, wenn ich sage, für dieser heilige Bezirk, das Ich des Menschen, des einzelnen Menschen. Das ist der Bezirk, in dem, wenn es nicht krankhaft ist, man diesen Willen hat, dass die Seele nicht stürzt. Und trotzdem wird man stürzen, weil das Leben bietet genug Anlass und man ist nicht gefeit davor. Und dann muss man aus jedem Sturz Weisheit ziehen. Und wissen Sie, dieses, man kann zu wenig vom Teufel reden, indem man eben auch sagt, nein, also man darf halt nicht stürzen, weil Sturz ist ganz schlecht. Und dann hat man alles so abgeschirmt und imprägniert. Und ja, ist man eben dann ja nicht der, der stürzt, weil das darf man ja nicht. Nein, man soll es nicht, aber es passiert und dann hat man daraus zu lernen. So, das finde ich auch einen schönen Satz einfach.
Herr Wallefeld, das ist ein Bombenthema fürs nächste Mal, weil wir sind schon über der Zeit. Aber wir machen das nächste Mal. Ich habe mir das aufgeschrieben und wir machen das nächste Mal genau da weiter. Danke für dieses super Gespräch über den Teufel.
Danke an Sie, Herr Wonelli. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.